Einen ganz herzlichen guten Tag an alle, die heute den Weg zum Podcast gefunden haben. Ich freue mich, euch zu begrüßen und gebe dem Gastgeber Sebastian nun das Wort. Hier ist er schon. Viel Freude bei Punktlandung.
Und ich bin der Sebastian von Anlaufpunkt Coaching und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser brandneuen Episode deines Coaching-Podcasts. Wenn du wissen möchtest, wie das Verhältnis zwischen Erziehung des Hundes und der Disziplinierung des Menschen ist, wie Struktur, Regeln und die wichtige Frage, wer ist überhaupt vor dir, die Erziehung zu einem ganz großen Teil mitbestimmen, und wie der Steve über das Thema Hundeliebe und der Aufbau von Regeln, Erziehung und die Entwicklung eines Tieres zueinander passen, zueinander stehen und wie das alles zusammenpasst, parallel zur Führung im Team von Menschen und generell parallel zum Leben, dann ist genau das die Folge, die du dir jetzt unbedingt komplett anhören solltest. Ich begrüße gleich den Steve Keil. Steve ist Inhaber des Hundeparadies Harz, Dogwalker, man könnte jetzt auch sagen, er geht einfach mit Hundegruppen spazieren, und auch Trainer in der Hundeerziehung. Es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr interessantes, aufgelockertes und gleichzeitig tiefgründiges Gespräch. Ich wünsche dir enorm viel Spaß beim Zuhören. Alle Social-Media-Kanäle sind unten in der Infobox, sind auch die jeweiligen Homepages von Steve und mir verlinkt, und ich freue mich, wenn du mir eine tolle Bewertung dalässt und ein Abonnement dieses Podcasts schenkst, damit er noch mehr Reichweite bekommt und die tollen Inhalte einfach noch mehr gehört werden können. Genug anmoderiert, it's Showtime! Und in der heutigen Podcast-Episode bei Punktlandung begrüße ich ganz herzlich in meiner Show um 8.05 Uhr Steve Keil vom Hundeparadies Harz. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Steve.
Einen wunderschönen guten Morgen. danke für die Einladung. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ist tatsächlich auch mein erster Podcast, wo ich jetzt also Gast bin quasi.
Du hast eine eigene Podcast-Show auch. Dein Kernbereich ist ja die Welt der Hunde, sage ich mal. Und sehr interessant, dass du das erste Mal zu Gast bist. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, weil du hast ja schon eine gewisse Reichweite. Wie fühlt es sich an, das erste Mal als Gast da zu sein und auf Fragen zu warten und keine zu stellen?
Ja, weiß ich nicht, spannend. Also ein bisschen, ich bin eigentlich ganz locker dabei. Ja, wir haben halt recht große Kanäle, sage ich dir, also in Anführungsstrichen, also in unserem Bereich. Wir haben einfach so viel zu tun, dass ich meistens, das haben wir ja selber mitgekriegt mit der Terminfindung, dass es meistens gar nicht so dazu kommt. Und die Variante jetzt ist halt flexibler, ne? Ja, es fühlt sich aber gut an. Ich habe Bock.
Das freut mich. Ich wollte ja an sich gerne bei dir persönlich aufkreuzen, denn es ist nicht so weit in den Harz. Ich war auch schon etliche Male den Brocken, also auf dem Brocken, und habe den bewandert. Ich liebe den Harz. Also du hast eine ganz tolle Gegend, in der du da lebst. Das ist schon mal ein dicker Sympathiepunkt von dir. Dann, obwohl du vielleicht jetzt aktiv nichts dafür kannst. Und der zweite Sympathiepunkt, den du von mir natürlich schon hast, ist, dass du dich im Bereich Hunde spezialisiert hast. Hunde sind auch für mich ein Lebensthema, eine unfassbar große Bereicherung für das Leben. Ich habe selbst Hunde in meinem Leben, seit ich 10 Jahre alt bin. Unsere Familie hat schon immer Hunde begleitet. Und ich möchte, also zum erstmal ist es eine gewisse Premiere, weil wir das erste Mal um 8 Uhr morgens einen Podcast aufnehmen, hatte ich auch noch nicht. Wir sind beide Morgenmenschen, haben wir heute schon festgestellt. Und dann möchte ich über diesen Podcast gerne eine kleine Überschrift stellen. Und die Überschrift lautet im Prinzip analog zu dem, wie die Folge auch heißt, nämlich Hunde als Vorbild ins Jetzt. Ist ja auch ein Motto, was auf deiner Homepage kurz beleuchtet wird, dass Hunde im Jetzt leben und dass das eine ganz große Faszination und Vorbildwirkung auch haben kann. Und diese Überschrift möchte ich über den heutigen Podcast gerne stellen. Also du, der da jetzt gerade zuhört, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Lass das unterbewusst mitschwingen. So, Steve, bist du ready für die allererste Frage?
Ich bin ready, ja.
Okay. Hunde haben im Vergleich zu uns Menschen ja Sinne etwas ausgeprägter. Etwas ist vielleicht noch untertrieben, wenn man jetzt den Geruchssinn sieht, der um ein Vielfaches mehr ausgeprägt ist. Welchen Sinn möchtest du gerne bekommen, in dem Maße, wie ihn ein Hund hat? Und was würdest du mit dieser Extrafähigkeit sinnvoll in der Welt tun?
Was ist denn das? Sehr gut. Also auf jeden Fall den Geruchssinn, weil im Endeffekt machen Hunde sehr, sehr viel halt über diesen Geruchssinn, den wir an sich als Menschen extrem schlecht verstehen oder auch an uns ranlassen oder wahrnehmen. Also ich sage jetzt mal, die Hunde reagieren ja teilweise so früh auf irgendwelche Gerüche, die wir einfach nicht wahrnehmen. Also das wäre so, da würde ich ganz gerne, in die Welt würde ich gerne eintauchen. Also das würde ich sehr, sehr faszinierend finden, dass ich das besser verstehen kann, dass die, was weiß ich, 100 Meter vorher schon erkennen, dass da um die Ecke ein Rüde gerade lang marschiert ist und die da schon irgendwie Stress haben. Also das wäre richtig geil. Aber was ich damit jetzt für die Welt machen könnte, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich jetzt besser riechen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich das dann noch eindringlicher erklären, wie wichtig das ist, den Hund besser lesen zu können. Also weißt du, wie ich meine? Also wenn man das nämlich mal versteht, die Komplexität des Geruchssinns, dann versteht man Hundeverhalten auch besser.
Ja, das ist doch ein schöner Transport in die Welt. Du nutzt das mehr an Erfahrung, um genau diese Erfahrung besser transportieren zu können.
Ja, genau, so meine ich es.
Ja, super. Dann möchte ich dich bitten, auch wenn ich dich gerade schon in der Moderation vorgestellt habe, mal deine Vita kurz zu erläutern, deinen Lebensweg. Mach's gerne kurz und knackig, aber ich habe noch eine kleine Aufgabe dazu. Bau bitte drei Dinge ein, die nicht stimmen, und ich muss versuchen, die drei Dinge rauszufiltern, ob das gelogen ist. mal schauen, wie gut mein Riecher ist.
Ja, Herr Gott. Naja, im Endeffekt bin ich mit Hunden quasi groß geworden, aber meinen allerersten Hund, den ich selber hatte, also jetzt mal, ich rede jetzt nicht von meinem Leben, sondern ich rede einfach vom Thema Hund, habe ich mit meiner Frau, also Jana, ich sage jetzt einfach Jana, ist meine Frau, also mit der lebe ich auch noch zusammen, vor 13 Jahren circa gekriegt, also unseren ersten eigenen, den wir selber erzogen haben. Und ja, da sind wir auch ganz klassisch, so wie jeder das macht, da ein paar Bücher gelesen, in die Hundeschule gegangen, haben im Bereich Begleithundeprüfung, Schutzhund und sowas alles mitgemacht und waren auch da sehr erfolgreich. Und dann haben wir damals ein Haus gekauft, einen zweiten Hund, weil wir dachten, die Mehrhundehaltung ist sehr spannend, ist cool. Und da fingen unsere Probleme extrem an. Also ne, ich war im Endeffekt genau derselbe Mensch, wie ich heute meine Kunden betreue. Wir waren überfordert. Wir sind mit den Hunden nicht mehr klargekommen. Die sind in der Pubertät, haben die an der Leine gezerrt, sind ausgerastet, haben gebissen, sind gefährlich geworden und haben halt einen ganz, ganz großen Werdegang an vielen Hundeschulen hingelegt, weil wir Hilfe wollten. Und dann hatte ich damals einen Beißvorfall, was für mich dann so der Alarm oder der Knackpunkt im Leben war, wo ich gesagt habe, es reicht jetzt. Ich brauche jetzt irgendwie professionelle Hilfe. Und dann habe ich die auch gefunden. Das war damals in der Nähe von Hamburg. Das war wie so ein Resozialisierungszentrum. Da habe ich so ein Praktikum gemacht, weil die damals zu mir gesagt haben, oh, was du hast, das ist nicht leicht, das ist schwer. Das waren auch die Ersten, die das mal zu mir gesagt haben. Also alle anderen Hundetrainer waren immer, ah, ist alles ganz simpel, komm her, wir zeigen das und so. Und da bin ich dann damals hingefahren in das Praktikum, habe dann eine Woche da quasi mitgelebt in einem großen Hunderudel, in Therapie mit Videoanalysen, und das hat mein Leben geändert. Ich war davon so fasziniert, wie man so mit 25 Hunden durch Hamburg laufen kann, wie das so geht. Und dann habe ich auch da gelernt, einfach was Hunde eigentlich so sind. Ne? Also Körpersprache, wie die denken, wie die leben und lernen. Und da habe ich dann quasi angefangen, mich für das Thema extrem stark zu interessieren. Und habe dann halt einfach angefangen und habe dann immer mehr Seminare besucht, andere Bücher gelesen, ganz, ganz viele Hundetrainer in Deutschland besucht, habe dann angefangen, einen Gassi-Service zu gründen und habe dann eine Hundetrainerausbildung noch drangehangen, weil immer mehr Menschen dann auf mich drauf zukamen. Ne? Also ich bin dann so täglich mit 15 Hunden durch die Gegend hier gelaufen. Und das fällt halt auf, wenn man in so einem kleinen Städtchen wohnt, wo es sowas halt gar nicht gibt. Und wo ich dann meine Hundetrainerausbildung damals gemacht habe. Da bin ich zum Anfang erst durchgefallen, habe dann später nochmal Zeit drangehangen, habe dann quasi meinen Paragraph 11 gehabt. Und bin dann halt vor 8 Jahren, ist das jetzt, glaube ich, ja, war ich dann Hundetrainer, Zertifizierter. Und dann kam die große Wende in unserem Leben. Also ich habe das vorher alles nebenbei gemacht. Ich bin vorher ganz normal als Vierschichtler in der Automobilindustrie unterwegs gewesen. Und dann haben wir uns damals selbstständig gemacht. So, ja. Und jetzt sind wir knapp 7 oder 8 Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, selbstständig und haben ein kleines Unternehmen gegründet. Ja, das ist so der kurze, knackige Werdegang, falls das passt.
Und das passt. Und da waren jetzt 3 Falschaussagen dabei.
Ja.
Oh. Du Schlingel, das war gut. Okay, also ich unterstelle dir jetzt mal, dass du dich nie überfordert gefühlt hast. Dann glaube ich, sind es nicht 13 Jahre, sondern 11 Jahre, seit du deinen ersten Hund hast. Und dann weiß ich nicht, ob es stimmt, dass du überhaupt einen anderen Trainer in deinem Umfeld kennengelernt hast, den du wirklich gut fandest. Die 3 Dinge hätte ich jetzt.
Ja, nee, stimmen aber alle nicht.
Okay.
Also, Punkt Nummer 1 ist, was ich zum Anfang gesagt habe, ich bin mit Hunden groß geworden. Stimmt nicht. Ah, okay. Also, das stimmt nicht. Ich habe vorher nie mit Hunden zu tun gehabt. Nie. Mhm. Also, allererster Hund ist tatsächlich so knapp 13 Jahre ist das her. Mhm. Habe ich mit meiner Frau geholt. Also ich habe vorher nichts mit Hunden zu tun gehabt. Wir haben uns dann Welpen geholt und waren blutige Anfänger. Mhm. So, dann war noch ein Fehler, dass ich in der Hundeschule Begleithundprüfung und Schutzhundkram gemacht habe.
Ja, da habe ich auch einen Moment gestutzt, aber dann dachte ich mir, könnte passen, weil Begleithundeprüfung ist ja so das Standardprogramm eigentlich, wenn man sich einen Hund dann holt.
Ja, genau. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Und der dritte Fehler war, ich bin natürlich nicht durch die Prüfung durchgefallen.
Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Okay. Jetzt hast du gesagt, deine Faszination für Hunde hat vor 13 Jahren begonnen und du bist ungefähr 8 Jahre dabei. Ist es ein Vorteil, mit einem gewissen Reifegrad einen Hund zu bekommen? Denn viele Erwachsene schenken ihren Kindern einen Hund, weil sie sich herzlichst einen wünschen. Bei mir war es ja ähnlich. Wenn ich jetzt zurückschaue, mit 10 Jahren, der erste Hund, es war zwar offiziell meiner, aber ich konnte mich bei weitem nicht so kümmern und hatte auch gar nicht das Empfinden, was benötigt das Tier im Vergleich zu jetzt. Meine Hündin jetzt bekommt wirklich, ich möchte behaupten, ein gutes Hundeleben, wird als Hund auch geschätzt, wertgeschätzt und bekommt das. Also es geht nicht nur um meine, sondern vor allem auch um ihre Bedürfnisse. Kann man das erst mit einer gewissen Reife verstehen oder ist es trotzdem klug, Kinderwünsche zu erfüllen, aber muss man als Familie an einem Strang ziehen?
Also ja klar, definitiv braucht man einen gewissen Reifegrad. Also ich würde das gar nicht altersabhängig machen, weil ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch schon Kinder, also sagen wir jetzt mal ab 12, 13 Jahre aufwärts, schon einen gewissen Reifegrad haben, einfach weil sie es vielleicht von ihren Eltern auch vorgelebt kriegen. Also dass denen schon bewusst ist, dass es ein soziales Lebewesen ist und ganz einfach, dass man was machen muss. Also ja, der Reifegrad definitiv. Also ich sehe auch viele Erwachsene, die keinen Reifegrad haben und mit ihren Hunden oder das völlig unterschätzen. Also ja, das auf jeden Fall. Und wenn man, also ich hatte da schon mal so eine YouTube-Folge drüber, gerade so Hunde verschenken, so zu Weihnachten und so. Ich finde schon, dass man vielleicht Kindern so einen Wunsch erfüllen kann, in Anführungsstrichen, wenn man als Familie oder als Erwachsener sich dessen bewusst ist, dass man eigentlich selber die Verantwortung trägt und sein Kind auf diesem Werdegang einfach mit einbezieht. Also ne, nicht, dass man als Erwachsener so denkt, ja, Kevin, du bist jetzt 8, du wünschst dir einen Hund, du machst das schon. Das ist ja dann von dem Erwachsenen schon einfach dämlich. So. Hm. Also ich finde, sagen wir mal, jein.
Ja, das Übliche, es kommt darauf an quasi. Ja, okay.
Ja, ist ja tatsächlich so eigentlich. Hm.
Ein Hund halten, einem Hund alles geben, hat ja enorm viel mit dem Thema Führung zu tun. Ja, und jetzt kann man natürlich auch eine Analogie zur Berufswelt herstellen. Auch da geht es viel um Führung. Du bist selbst Inhaber des Hundeparadies Harz. Hast einige Mitarbeiter, also du führst Menschen als auch Hunde. Nenn doch bitte mal 3 Dinge, wo du sehr gute Parallelen erkennen kannst und wo du auch herausgefunden hast in Reflexion rückblickend, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also hier geht es im Prinzip um dasselbe, nur anders übertragen.
Also du meinst jetzt zur Hundeerziehung und zur Menschenführung, ja. Also ganz klar ist natürlich erstmal die Vorbildfunktion. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also wer bin ich denn selber jetzt? Und wenn ich von jemandem was verlange? Also ne, wenn ich jetzt von meinem Hund Ruhe verlange, sollte ich vielleicht drüber nachdenken, selber ruhig zu sein. Wenn ich von meinem Team irgendwie etwas verlange, sollte ich das vielleicht auch selber zum Großteil auch vorleben. Also diese Vorbildfunktion ist sehr, sehr wichtig. Dann ganz klare Strukturen und Regeln, also bis wohin. Also ne, ich sage immer so, ich lebe sehr, sehr gerne in einem Rahmen. In dem Rahmen können wir uns irgendwo frei bewegen, aber es gibt halt den Rahmen. Also es gibt diese Grenzen und hier wird nicht überschritten. Und dann werden wir einfach darüber sprechen. Also Strukturen, Regeln, Grenzen ist für mich da ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch zu guter Letzt gucken, wen habe ich da eigentlich im Endeffekt vor mir? Also so ein bisschen so die Bedürfnisse, die ja, Zugeständnisse, also eine vernünftige Kommunikation. Also beim Hund würde ich jetzt sagen, mal loben, bestätigen, den auch mal in Ruhe lassen und machen lassen, Hund sein lassen. Und so ähnlich ist ja bei Glaub, also ja, also ich bin ja jetzt keine ausgebildete Führungskraft in dem Sinne, aber also das ist ja jetzt nur, was meine Wahrnehmung ist, dass Wertschätzung, Lob, Spaß so ein bisschen dazugehört. Ja.
Und geht das deiner Meinung nach in beiden Welten etwas verloren oder haben wir davon genug?
Ja, nee, definitiv geht das verloren. Also ich glaube, vielleicht ist es auch falsch gesprochen, dass das verloren geht. Ich glaube einfach, dass wir immer mehr alle durcheinander sind. Also wir hatten früher, also ich kann da ja auch nicht so richtig mitreden, weil ich bin ja noch nicht so alt, aber ich denke mal so nach dem Krieg bis in die 90er Jahre oder so war mehr Härte, Struktur so, ne? Also ne, du gehst arbeiten, sei ruhig ungefähr und der Hund hat zu funktionieren und fertig. Wie wir das durchkriegen, ist egal. Jetzt haben wir eher so einen extremen, jeder ist eine Schneeflocke, also ne, alles ist, jeder ist ein Prinz, jeder ist eine Prinzessin, alles ist individuell. Und ich glaube, dass dieser Mittelweg völlig verloren geht. Die Leute sind alle durcheinander. Also, ne, es ist, ja, durcheinander ist, glaube ich, das richtige Wort.
Es fehlt also im Prinzip nicht der Zugang zu den Informationen, sondern der Zugang, welche Informationen sind für das jeweilige Individuum wichtig, um die Welt für sich selbst zu verstehen.
Absolut, absolut. Es ist ein Chaos da draußen. Weil jeder hat ja was zu sagen, was ja auch schön ist, also an sich. Nur der Mensch, der jetzt Hilfe sucht, der ist einfach maßlos überfordert. Also, weil jeder hat ja eine andere Meinung, jeder hat ja einen anderen Weg. Und die versuchen dann alle selber irgendwie was zu machen und sind dadurch chaotisch. Und dann geht es halt immer bergab.
Lass uns das herausgreifen, dieses jeder hat einen anderen Weg, deswegen ist der Mensch überfordert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ein Hund Orientierung braucht, ist es gut, wenn eine Person ihm diese Orientierung liefert. Oder ist der andere Weg auch gut? Nehmen wir das Beispiel, was wir vorhin hatten, Familie. Kann jeder sich in die Hundeerziehung sinnvoll, produktiv mit, in Anführungszeichen, einmischen? Oder ist es gut, wenn einer erstmal die klare Führung und die Erziehung übernimmt? Zumindest in einem gewissen Zeitraum, bis irgendwann.
Also, wenn wir mal vom Idealfall sprechen, ist es natürlich für den Hund einfacher, wenn alle in der Familie gleich wären. Ja? Also jeder hat dieselben Wörter, jeder läuft gleich, jeder hat dieselbe Vorbildfunktion und so. Es ist aber einfach nicht die Realität. Also das ist ja noch nicht mal bei uns so. Also, ne, ich komme mit meinen Hunden super klar und Jana ist eher, hat sie alle lieb. Und also ne, wir haben ja da selber schon Unterschiede und ich finde, das ist vollkommen okay.
Lass mich kurz einhaken hier, weil du sagst, du kommst mit allen Hunden super klar und Jana, deine Frau, hat sie lieb. Wie würdest du denn, also können wir jetzt den Begriff Liebe von deiner Frau da drüber stehen und was für einen Begriff würdest du da drüber setzen? Also ist das eine andere Form von Liebe oder hast du eher eine Zuneigung, die du in der Bedürfnisse eine Rolle spielen? Oder, also wie würdest du deine Bindung beschreiben?
Ja, also klar, es ist also von Jana und von mir natürlich eine Liebe gegenüber unseren Hunden. Nur Liebe ist ja ein Begriff, den muss man ja auch erstmal greifen können. Also was ist denn jetzt eigentlich Liebe? Und bei mir ist Liebe, hat einen hohen Prozentsatz von ich erziehe dich auch. Also, ne, also ich sehe zum Beispiel, also oder anders, ich habe da extrem Spaß dran, zu erziehen. Also, ne, ich mag Konflikte und ich mag jemanden die Richtung zu geben und freue mich, wenn der Prozess entsteht. Und Jana hat wahrscheinlich einen höheren Grad an Liebe mit Zuneigung und nicht so viel Konflikte. So, aber es ist ja trotzdem, jeder definiert das ja ein Stück weit anders. Es ist aber trotzdem Liebe und ich glaube, deswegen ergänzt sich das nachher auch so gut, wenn man alles so ein bisschen kann. Und der eine kann halt das ein bisschen besser oder der eine kann halt das ein bisschen besser.
Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das vielleicht auch ein Stück weit in der Genetik der Frauen und in der Genetik der Männer liegt, dass du ein bisschen rationaler an das Thema rangehst und deine Frau eher etwas emotional, ohne das jetzt zu verallgemeinern für alle, die zuhören und mich jetzt verurteilen wollen. Aber ein Stück weit ist das
also,
schon so.
Aus Erfahrung, ja, ein Stück weit ist das schon so. Also ich kenne auch viele Männer, die so sind wie viele Frauen. Also das gibt es auch, aber ja, ich sage jetzt mal, der große Prozentsatz, das ist schon so, ja.
Okay, kommen wir wieder zurück zu der Aussage, worum es eigentlich ging, dass am besten jeder den gleichen Stil hat. Und da warst du gerade dabei zu sagen, dass Jana mit Liebe führt und du eher mit Entwicklung und da darfst du weiter anknüpfen.
Ich habe aber tatsächlich die Frage vergessen, aber ist nicht schlimm. Also ich glaube, es ging ja eher so darum, ob das für den Hund jetzt schwieriger ist. Ja,
genau, genau. Wenn mehrere Leute, also ist es gut, wenn einer führt oder wenn alle führen?
Ja, genau, genau. Also klar, es ist schon besser. Es gibt ja auch, egal, also wir begleiten ja hunderte Familien aktuell. Und es ist schon immer so, dass es einen Part gibt, der mehr macht. Also ne, mal die Frau, mal der Mann, der da einfach mehr Einfluss hat in der Erziehung. Und es ist okay. Das Leben ist halt so. Wenn man eine Partnerschaft hat, hat nicht jeder die gleichen Ansichten und so. Natürlich wäre es besser für den Hund. Es ist aber nicht Realität. Und es ist okay, wenn der eine so und der eine so. Also das passt schon. Ja.
Dominanz spielt in der Hundeerziehung eine gewisse Rolle. Jetzt könnte man sagen, okay, das Wort Dominanz hat bei uns eine negative Konnotation. Man kann aber Dominanz in der Hundewelt auch sehr positiv verbinden. Gib doch jetzt bitte mal jedem Zuhörer eine neue Perspektive zu dem Wort Dominanz und warum ist Dominanz in der Hundewelt auch sehr wichtig?
Ich glaube, dass Dominanz das Wort einfach verbraucht ist, so, also einfach so einen schlechten Touch hat. Also es ist ja an sich nur eine Begrifflichkeit. Also Dominanz findet ja überall statt. Das fängt ja schon an, wenn ich beim Auto hupe, weil der vorne jetzt nicht losfährt. Das ist ja an sich schon dominantes Verhalten oder beim Einkauf mich irgendeiner aufregt. Also im Normalfall ist es völlig normal, biologisch sinnvoll, hat sich einfach durchgesetzt, dominant zu sein und das wird auch nie aufhören. Es hat nur einfach einen negativen Touch und das ist im Endeffekt das Problem. Heute haben viele Hundetrainer oder einfach andere Wörter dafür. Ne? Du bist der, was weiß ich, der Hundeführer oder du bist der Leitmensch oder du bist der Erzieher oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es immer dasselbe. Und Dominanz ist wichtig, ganz einfach. Ja, das hat nichts, ist einfach nichts Negatives. Es ist nur, wir springen alle auf den Zug auf, wir wollen alle nett klingen. Ich finde das aber albern.
Also Dominanz ist wichtig in der Erziehung, um die gewünschten Fortschritte, die du so gerne begleitest, auch zu erreichen.
Naja, vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel. Kann man nicht dominant sein? Das geht doch gar nicht. Also ist doch egal, wenn ich jetzt früh so aufstehe und der Hund rennt mir vor die Füße und ich sage, Mann, ey, jetzt geh doch mal kurz, so, da fängt es doch schon an eigentlich so. Und in dem Moment übe ich ja Druck aus, einfach nur, weil meine Laune gerade so, es ist ja an sich schon eine dominante Geste, geh mal aus dem Weg. So, das ist ja, wenn ich das jetzt so sage, wird jeder sagen, es ist doch nicht schlimm, richtig. So, es ist nicht schlimm.
Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, dass ich in unserem Gespräch auch eine gewisse Dominanz habe, weil ich derjenige bin, der hier das Gespräch führt.
Ja, im Endeffekt ist es so. Ne? Und wenn ich dir dazwischen rede, ist das auch schon wieder eine dominante Geste, weil ich einfach sage, du, ich fühle mich gerade wichtiger, ich muss jetzt was sagen. Also es ist normal. Also ich glaube, dass wir einfach nur was, oder der Mensch, der jetzt dominant, du musst dominant deinem Hund gegenüber sein, weiß was ich, hier ein Stachelhalsband sieht oder kämpfen oder schlagen oder sowas. Und das ist halt im Endeffekt das Problem. Wir interpretieren alle unsere Emotionen, irgendwelche Wörter. Und deswegen gibt es ja eigentlich diesen ganzen Heckmeck da draußen.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wenn man jetzt mal einen Rudel beobachtet, dass es da vor allem nur um solche Thematiken geht. Also der eine Hund schiebt den anderen weg, der eine Hund stellt sich vor den anderen, da ist eine Schnüffelstelle, der andere Hund kommt und möchte dort auch schnüffeln und verdrängt ihn. Also im Prinzip ist das ja bei Hunden vollkommen normal und Hunde sind im Gegensatz zu uns vielleicht auch eher in der Lage, sich unterzuordnen in dem Moment, in der jeweiligen Situation. Oder wie würdest du das anders beleuchten?
Also in Bezug jetzt auf dominantes Verhalten, ne? Ob Hunde das jetzt permanent eigentlich machen. Also ja klar, also nicht ausschließlich, also es gibt ja auch soziopositive Verhaltensweisen, also spielen, Kontakt liegen, ablecken oder parallel laufen oder was auch immer. Ja, aber es gibt auch halt permanent in Anführungsstrichen dominante Verhaltensgesten, sich in den Weg stellen, wegrempeln, nerven, abschnappen, drohen oder so. Ja klar, das passiert die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass Hunde einfach nicht darüber nachdenken oder das emotional bewerten, sondern sie leben es einfach. Und am Ende sind wir Menschen ganz genauso. Setz dich mal auf den Spielplatz und beobachte mal Kinder. Es ist genau dasselbe. Also da passiert nichts anderes.
In unserem kurzen Vorgespräch hatten wir schon kurz die Analogie Kinder- und Hundeerziehung. Für alle, die jetzt zuhören, denk dran, der Oberbegriff ist Hunde als Vorbild ins Jetzt. Und deine Frau Jana hat eine große Liebe. Du bist derjenige, der die Hunde auf dem Weg begleitet. Versuch mal bitte ganz neutral, wie viele Parallelen gibt es in den ersten Jahren zwischen Hunde und Kindererziehung?
Das ist eine coole Frage, aber so komplex eigentlich. Also so ein paar Parallelen finde ich immer, Kinder und Hunde sind erstmal offen. Also die sind so, die bewerten nicht so. Ne? Mhm. Also die sind einfach noch nicht versaut durch irgendwelche Einflüsse.
Ja,
das
sehr gut.
Das finde ich schon mal generell klasse. Was sie sind, ist, also wenn man als Mensch mit den Hund und Kindern so kommuniziert, die sind auch nicht so nachtragend. Also ne, das ist so, wenn man jetzt mal kurz schlechte Laune hat und irgendwie das vernünftig erklärt, also das ist jetzt die Voraussetzung, dann bleiben die sehr offen und haken auch schnell Sachen ab. Dann bei beiden sind so dieses typische im Hier und Jetzt, so empfinde ich Kinder auch, wenn man sie beobachtet, sie sind jetzt in dem Moment einfach mehr da als irgendwie heute Morgen oder was heute Abend noch ist. Und das sehe ich auch so. Dann so ein bisschen vom Lernverhalten her gibt es auch halt so ein paar Parallelen, dass die sind halt noch auch da wieder so offen und neugierig und haben auch Bock, was zu lernen und zu kooperieren. Also die sind noch so, die haben Lust auf Veränderung und Lust auf Entdecken und sind nicht voreingenommen. So, das würde ich jetzt, ja, es reicht, glaube ich.
Das Nicht-Voreingenommen-Sein, das können wir ja auch wieder übertragen auf gewisse Hunderassen. Und so ist auch der Mensch in der Begegnung mit anderen Menschen auch relativ schnell voreingenommen. Wie kannst du als Hundetrainer diese offene Haltung einnehmen, egal wer jetzt kommt, egal was du für einen ersten Eindruck vom Hundehalter und vom Hund hast, sondern möglichst neutral und offen in die Situation zu gehen? Was sind deine Tricks von dir selbst? Oder vielleicht hast du auch von einem aus deinem Team einen mega coolen Trick lernen dürfen. Also wie bleibst du möglichst offen?
Na, ich glaube, das ist ein Lernprozess mit sich selber. Also, dass man, also keiner ist davon ja befreit, dass man innerlich Vorurteile hat. Oder dass man im Kopf sich so denkt, ach du Kacke. Oder wie sieht denn der aus? Oder oh, was ist mit dem Hund los? Also, das hat ja jeder. Ich glaube, die Erfahrungen, die ganzen Jahre machen es nachher aus, dass man einfach sich selbst gleich im Kopf wieder sagen, ja, warte erstmal, stelle erstmal die richtigen Fragen, beobachte erstmal, vielleicht ist das ein Gehirngespinst. Und das ist das im Endeffekt, was ich mein Leben lang jetzt übertrieben mache. Ich beobachte, gucke, stelle die richtigen Fragen und lasse Zeit vergehen, um zu gucken, ob ich recht hatte oder ob ich eben nicht recht hatte. Also ich glaube, wir sind nicht befreit von dieses Voreingenommensein. Das geht gar nicht. Also egal, wie viel Erfahrung wir haben, wir werden trotzdem im Kopf immer wieder sagen, ich erkläre das immer oft so mit Menschen, der hat komplett schwarze Sachen an, ist ein Grufti, so in der Art, ne? So, also, oder der ist Öko, der ist so ein reicher Schnösel, so, weil er jetzt teuer aussieht. Das haben wir im Kopf, jeder, da kann mir einer erzählen, was er will. Aber ich glaube, die Kunst ist dabei, sich selbst zu sagen, jetzt sei doch mal leise, lass uns doch erstmal gucken, ob es so ist. Das ist so.
Und hat sich bei dir der, habe ich jetzt einen Hund bellen hören im Hintergrund?
Ja, das ganz hinten von jemand aus dem Team.
Das ist sehr, sehr cool. Endlich hat mal ein anderer Hund gebellt, weil bis jetzt war es immer nur so, dass wenn in einer Episode jemand gebellt hat, dann war es meine Hündin, die ja gerade neben mir liegt.
Das ist ganz weit hinten. Hier vorne liegen meine gerade,
die Oh, die aber. Die sind aber entspannt, ne? Schön.
Meistens ja. Also es kann immer mal was passieren. Ja, genau.
Die fahren verloren. Macht nichts. Wir haben ja, oder mein Format ist ja ausschließlich Audio, also ihr, die da jetzt zuhört, ihr habt leider nicht gesehen, dass der Steve gerade seine zwei Hunde auf dem, ist das ein Hundesofa extra oder normale Couch?
Ja, ja, nee, das ist richtig nur für die Hunde.
Das ist so eine, separate Hunde-Couch. Ja, dass die gerade total entspannt liegen und da möchte ich kurz von meinem Gesprächsleitfaden hier mal abweichen. Die kleine weiße Hündin, ist das ein Mix oder ist das was reinrassig? Also Terrier steckt da auf jeden Fall drin,
ne? Jack also, Russell, ja, glaube ich. Genau, Jack Russell, ja, ist ein Jack Russell Terrier. Also wir gehen davon aus, dass vielleicht noch ein bisschen Parsen mit drin ist, aber es ist ein Jack Russell.
Ja, die ist total niedlich. So ähnlich ist meine Hündin auch. Also,
cool.
Ich schicke dir dann mal ein Foto. Ich schicke dir ein Foto über Instagram. Ja, mach mal. Ja, weil du hast ein Bild gepostet, wo sie so ins Wasser springt und da hast du halt gesagt, dass sie sonst immer sehr ruhig und ausgeglichen ist. Aber jetzt halt so dieser Terrier-Instinkt durchkommt und dass es gewisse Momente gibt und immer diese Eigenschaft so durchploppt. Das fand ich witzig, weil ich konnte das total verstehen.
Ja, ist tatsächlich so. Ne? Also die kann anders.
Ja, glaube ich. Aber wie alt ist sie jetzt? Sie ist noch kein Jahr, oder?
Nee, doch. Sie wird jetzt, ich glaube, am Kindertag ist sie geboren. Ja, da wird sie zwei schon.
Also schaut euch unbedingt den YouTube-Kanal vom Steve an und da gibt es diese Reihe Alice in Love und total schön. Also super.
Ja, stimmt.
Ja, also du machst das auch sehr herzlich und ich mag auch deine Art. Es gibt ja viele Plattformen auf YouTube, die sich mit dem Thema Hundebeziehung beschäftigen. Mhm. Ich muss jetzt tatsächlich auch sagen, ich habe noch kein einziges Video gesehen, wo ich den Eindruck hatte, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber du hast schon eine besondere Art an dir, die auch, also bei dir schwingt was extrem Lockeres mit. Das finde ich sehr angenehm. Also was ich immer sehr schön finde, ist, wenn diese ganzen Thematiken, die an sich einen ernsten Kern haben, auf eine ganz lockere und spielerische Art behandelt werden. Und das schaffst du. Also da mal ein Kompliment.
Ja, danke schön.
Wir haben ja schon gesagt, dass wir heute Morgen beide sehr früh wach waren. Es war gegen um 5, da haben wir uns schon kurz ausgetauscht. Und da hast du was sehr Spannendes gemacht. Und das möchte ich als nächste Frage passend quasi mit aufgreifen. Und zwar das Thema Analyse. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du erstmal genau zuschaust, Fragen stellst und dann in Retrospektive guckst, hatte ich recht oder hatte ich eben nicht recht. Eine Analyse ist ja per Definition die Zergliederung eines Ganzen in seine Teile und darauf folgen die Untersuchungen im Verhältnis zum Ganzen der einzelnen Teile. Wie wichtig ist denn bei dir das Thema Analyse? Weil du musst ja an sich mit einem Hund extrem praktisch und in der Handlung arbeiten. Du kannst einem Hund ja nichts erklären in dem Sinne. Also wie groß ist das Verhältnis bei dir oder wo beginnt an sich schon die Arbeit? Ich denke, das ist für jeden spannend.
Ja, also das ist halt der Trugschluss. Ne? Viele glauben, dass Hundetraining erstmal mit auf der Wiese stehen, der Hundetrainer steht daneben und wir machen jetzt Praxis. Und genau das ist im Kern das, was wir eigentlich nicht machen, weil das in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde und wir ja irgendwie gefühlt immer mehr Probleme eigentlich haben. Hm. Und ich glaube, dass die Analyse bei mir beginnt immer, also wir machen ja mal zum Beispiel Beratungsgespräche, bevor jemand bei uns Kunde wird, weil wir halt gucken wollen, wer ist da? Also mit wem spreche ich da? Und da fängt bei mir die Analyse an. Ne? Wortwahl, Emotionen. Ich beobachte halt, wie werden Probleme beschrieben? Wo kommen sie her? Was ist ihr Weg? Und so weiter. Also das fängt da halt schon an. Und im Grunde genommen ist unsere Arbeit, ich würde jetzt sagen, zu 80-90%, dass wir Menschen verändern. Weil dann funktioniert es nämlich auch mit dem Hund. Weil die praktische Arbeit am Hund ist alles kein Geheimnis oder nichts Neues. Oder da gibt es auch keine neue wissenschaftliche Methode oder ne, was immer so da draußen so erzählt wird, weil am Ende macht jeder dasselbe, sie erklären es nur anders. Aber ich glaube, der große Unterschied, den wir hier vor allen Dingen machen, ist halt das große Ganze zu analysieren und die Zusammenhänge zu erklären. Also um es ganz platt zu sagen, wenn du ein Kackmensch bist und nur gestresst bist, brauchst du dich nicht wundern, dass dein Hund genauso wird. So, um es ganz einfach mal zu erklären.
Da sind wir wieder beim Thema Vorbild. Du kannst ein Stück weit nur das verlangen, was du selbst auch vorlebst. Da hast du mir eine Antwort schon ein bisschen vorweggenommen, denn ich habe auch als Frage auf meinem Zettel stehen, wie ist das Verhältnis Erziehung Hund, Erziehung Mensch im Training? Aber du hast jetzt schon gesagt, ca. 80% ist, ja, also, stark, ja. Also ist Hundeerziehung gleich Selbsterziehung der jeweiligen Person?
Naja, es kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt will. Also wenn ich jetzt meinem Hund irgendwelche Kunststücke beibringen will oder Agility machen will oder Mantrailing oder Longieren oder irgendwas Spezielles jetzt, ist es schon eher wie so ein Handwerk. Also ne, da hast du einen praktischen Plan, so bringe ich jetzt dem Hund das Sitz bei oder so läuft er durch den Tunnel, so springt er da drüber. Das ist eher so ganz praktisches Lernen. Also ne, da muss man jetzt als Mensch sich groß nicht verändern, sondern nur ein bisschen was über Timing und so für diesen Parcours, sagen wir es mal so, oder diese Dressur lernen. Und das ist recht simpel. Also das kann eigentlich jeder ganz schnell. Aber wo wir drauf eher spezialisiert sind, ist ja Menschen, die einfach in ihrem Alltag nicht mehr klarkommen. Also so die typischen Sachen. Ich gehe einfach nur spazieren, ich will Urlaub machen, zu Hause ist Unruhe, mein Hund im Garten. Also der normale Alltag. Und da ist es extrem wichtig, drauf zu gucken, wie die Menschen sind. Ja. Und das ist dann für mich nicht so ein Handwerk, das ist für mich eine Einstellungssache. Plus Handwerk.
Also können wir im Prinzip zwei Ziele oben hinstellen. Einmal Ziel, ich möchte einen entspannten Alltag, ich möchte den Hund als Begleiter. Dann ist es eher so, dass ich mit Vorbildwirkung und nicht so mechanisch, sondern in Symbiose lebe. Und das andere ist, ich habe ein Ziel klar, der Hund soll als Spürhund ausgebildet werden. Dann sind es klar strukturierte Abläufe, die im Prinzip bei den entsprechenden Rassen immer funktionieren zu einem Großteil.
Ja klar, aber das Spannende dabei ist, dass viele Menschen in solchen Sachen die Erziehung suchen, also Sitzplatz aus Fuß, Begleithundprüfung suchen, also erhoffen sich dadurch, dass es jetzt klappt, sage ich jetzt mal. Und dann wundern sie sich, wenn sie vom Platz runtergehen, dass im Alltag halt nichts funktioniert. Und das ist ja das, was wir halt immer erklären, das beißt sich halt. Mhm. Wenn ich ein ganz schlechtes Fundament habe und ich bin mit meinem Hund nicht in der schönen Symbiose im Alltag, dann wird es auch mit Mantrailing, mit Agility oder mit sehr, sehr schwer. Das kriegt man schon irgendwie hin, weil es statisch ist, weil es einfach ist, dem Hund das an einem bestimmten Ort beizubringen. Aber es wird viel, viel leichter, wenn der Alltag eigentlich sitzt. Weil dann machst du so eine Dressur da mit einem Fingerschnipsen, so, weil zwischen Mensch und Hund schon was stattfindet. Ja, also das sind für mich zwei Welten. Ja.
Okay, sehr interessant, vielen Dank. Hunde werden wie Menschen auch natürlich älter und es gibt einen kleinen Mythos, der da lautet, einen älteren Hund kannst du nicht mehr erziehen. Wie viel Wahrheit liegt da drin und würdest du das so bestätigen oder geht Erziehung in jedem Stadium?
Ja, also da steckt für mich eigentlich gar keine Wahrheit drin. Weil das albern ist. Also unser ältester Kunde war, also der Hund jetzt, der war 12 Jahre, kam aus einem Tierheim, da war die Besitzerin da verstorben ist, kam zu einer neuen Familie und hat unzählige Macken einfach gehabt. Ne? Die ältere Frau da, die hat halt übertrieben, die war einfach nur mit dem Hund zusammen. Und da haben wir noch von dem 12. Lebensjahr auf den 13. Lebensjahr unheimlich viele Veränderungen umsetzen können, ja. Das Einzige, was man sagen muss bei älteren Hunden, es dauert einfach ein bisschen länger. Also das ist ja wie bei uns Menschen, es sind einfach über Jahre Rituale, Abläufe im Gehirn drin. Ne? Das dauert nur länger, aber dass es jetzt nicht geht, ist albern.
Also Hundeerziehung ist zu jedem Augenblick, zu jeder Zeit möglich.
Ja, na klar. Mit Grenzen, ne? Also es gibt immer irgendwo Grenzen, sage ich jetzt mal, aber eine Verbesserung ist immer möglich, ja.
Wir haben fast eine Dreiviertelstunde schon gesprochen. Es ist Zeit für meine drei berühmten Fragen, die sich durch jede Episode ziehen. Und zwar Frage Nummer 1, da lockern wir jetzt auch wieder das sehr tiefgehende Gespräch ein bisschen auf. Du entscheidest dich für den Rest deines Lebens für ein Obst. Welches ist das?
Was ist das für eine Frage?
Interessiert dich die Geschichte dahinter, wie ich zu dieser Frage komme?
Ja, also ich würde jetzt einfach sagen Weintrauben.
Ah, weshalb Weintrauben?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, Apfel, ach nee, irgendwann ist ja auch Banane, ist ach, zu trocken, dann Melone ist mir zu groß. ich nehme Weintraube, ist irgendwie so ein Zwischending.
Okay, ist und, ja, kernlos oder normal und ja, rot oder weiß?
kernlos und hell natürlich.
Okay, alles klar. Ja, geht immer, esse ich auch sehr gern. Die Entstehungsgeschichte zu dieser Frage, also das sind tatsächlich die Fragen, die ich dir jetzt stelle, das sind die einzigen Fragen, die sich in jeder Folge wiederholen. Alles andere ist immer frisch für den Gast. Und ich habe meinen Bruder mal gefragt, was er denn, ich weiß, also das ging einfach so spielerisch los und irgendwann habe ich meinen Bruder mal gefragt, was würdest du eigentlich für ein Obst das Leben lang essen, wenn du nur das essen könntest? Und die verschiedenen Antworten, die sich dann so ergeben haben, das fand ich so spannend, dass ich mir dachte, ja, das übernehme ich einfach in meinem Podcast, weil es ist total lustig. Ja. Also ich finde es einfach schön zu hören, wie unterschiedlich, weil es werden ja auch Obstsorten genannt, die so exotisch sind. Jetzt Ananas zum Beispiel kam auch schon und Mango, und da hätte ich gar keinen Bock, das immer zu schälen. Das immer, also ist ja super aufwendig.
Ja, genau. Aber ich glaube, so ein Leben lang, ich glaube, da hat man so irgendwann gar keine Freude mehr dran, oder?
Auf jeden Fall. Naja. Ist ja auch nur ein kleines Gedankenexperiment. Okay, Frage Nummer zwei. Du entscheidest dich für den Rest deines Lebens für eine Kohlenhydratquelle in Form von Reis, Nudeln, Hafer, Kartoffeln. Was nimmst du da?
Nudeln.
Der Club der Nudelesser wird immer größer in diesem Podcast.
Ja, ich glaube. Ja, Nudeln gehen immer.
Ja, ich hatte jetzt die letzten zwei Abende Nudeln mit frischen Tomaten und Mozzarella. Es ist einfach lecker. Ne? Ja, besser geht nicht. Okay. Ja. Du darfst eine Filmrolle in einem Film deiner Wahl besetzen. Welcher Film und welche Rolle?
Ach, ja, ich glaube, was ich richtig gerne gucke oder auch Podcasts und so höre, sind so Criminal Minds-Geschichten oder so. Also ich wäre, glaube ich, der Kommissar, der einen ganz, ganz fiesen Fall löst.
Oh, cool. Das ist eine sehr spannende Antwort. Passt auch ein bisschen zu deinem Beruf, weil du ja auch mit immer einer gewissen Fallsituation konfrontiert wirst und dann auf Lösungssuche bist.
Ja, genau. Das macht extrem Spaß, ja.
Sehr cool. Was ist dein, hast du einen Film, wo du sagst, das ist ein richtig geiler Krimi, den kann ich meiner Community empfehlen?
Nee, gar nicht. Also bei mir ist das schlimm, ich kann mir sowas auch nicht merken. Also ich habe übelst viele Filme im Kopf, aber ich habe keine Ahnung, wie die jetzt heißen oder so, aber ich hatte aber mal so eine Reihe geguckt, das war, ich glaube, dänisch, also eine dänische.
Ja, Schändung, Jussi Adler Olsen.
Wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
wie Schändung, Erbarm, Erlösung.
Ja, irgendwie so, genau. Das war recht cool eigentlich.
Ja, geil.
Das fällt mir jetzt bloß gerade ein, weil das ist nicht lange her, wo ich die geguckt habe. Ich habe die Bücher erst gehabt, also als Hörbuch. Das war ganz cool.
Und ein Film, den ich dir jetzt unbedingt noch nennen muss, weil es mir gerade so in den Kopf geschossen ist bei der Frage. Scott und Hooch kennst du natürlich.
Ja,
mit den kenne ich, ja. Ist das ein abschreckendes oder ein motivierendes Beispiel im Thema, ich bekomme einen Hund und jetzt geht es erstmal drunter und drüber?
Nee, ich glaube, ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so, ja, so könnte es sein, ne? So ein bisschen Realität, also klar abschreckend in dem Sinne, ach du Kacke, aber manchmal ist es ja auch einfach so. Also ja. Viele stellen sich ja völlig falsch auf das Thema Hund ein, also ja. Vielleicht nicht unbedingt motivierend, aber vielleicht realitätsnah.
Ist ja total witzig, wie Tom Hanks den Hund bekommt und er mag ihn halt einfach, oder beide mögen sich erstmal überhaupt nicht und dann wird da eine ganz tolle Beziehung daraus. Okay, genau,
ist auch gar nicht lange,
gar nicht lange her, dass du ihn gesehen hast, ja?
Mit meinem Sohn zusammen, ja.
Ja, sehr
cool. Also aus Zufall wieder, aus Zufall,
ja. Ja, sehr cool. Okay, letzte Frage aus diesem Blog. Du bist ein Superheld. Welcher Held und warum?
Ich mag Superhelden überhaupt nicht. Also das ist so gar nicht meine Welt. Wer wäre ich denn da? Ach, keine Ahnung. Spider-Man. Ich klettere gerne.
Okay, lassen wir so stehen. Ich möchte dir gerne drei kleine Zitate über den Hund nennen und du darfst mir danach deine ersten Gedanken dazu einfach mitteilen oder beziehungsweise allen, die jetzt zuhören, weil nicht nur wir reden ja miteinander, es hören ja gerade auch einige zu. Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur.
Also mich triggert bellen. doch, der macht Lärm.
Der Hund ist eine Tugend, die sich nicht zum Menschen machen konnte.
Ja, ist schön. Ja, doch, gefällt mir. Also das fällt mir schön. Schönes Zitat.
Also das unterschreibst du, ja?
Ja.
Okay. Zitat Nummer 3. Hunde sind besser als Menschen, weil sie wissen, aber nicht zählen.
Ich mag das generell nicht. Hunde sind besser oder Hunde sind Hunde und Menschen sind Menschen. Ich finde einfach, da muss man ganz klare Trennung reinmachen. Ich kann das nicht leiden. Ich kann das auf den Tod nicht ab, wenn irgendeiner sagt, Hunde sind die besseren Menschen und so. Nein, sie sind Hunde und sie haben auch verdient, so behandelt zu werden.
Ich habe das natürlich ganz bewusst reingenommen, weil es ja auch eine Phrase ist, dass sozusagen Hunde sind bessere Menschen. Ja. Ich ertappe mich manchmal dabei in gewissen Situationen, wo ich vielleicht einen Tag hatte, in dem mir der ein oder andere ziemlich auf den Keks gegangen ist, dass ich auch mal sage, damit meinem Hund, oh, sind einfach die Besseren. Aber du hast vollkommen recht, natürlich muss man das trennen und daran anknüpfen,
Ja, weil das auch einfach so ist. Ich finde, das ist extrem wichtig. Menschen haben ein komplexeres Gehirn, die sind anders. Also das ist der Hund, der macht das ja nicht freiwillig, wir interpretieren das da ja nur rein. So, und ich finde das halt schrecklich, weil ich glaube, dass wir zwischenmenschlich riesengroße Defizite haben. Und ich finde es schrecklich, wenn dann irgendwo Leute bei Facebook immer so posten, ich hasse die Menschen und Hunde sind, das ist, ihr habt ein Problem mit eurem sozialen Miteinander. Und der Hund wird nur instrumentalisiert und das finde ich schlimm.
Vielen Dank dafür. Da können wir eine Klammer auf, 3 Ausrufezeichen und Klammer zu dahinter setzen, hinter diese Aussage. Ja, daran anknüpfend eine Frage. Jeder, der jetzt hier zuhört und selbst einen Hund hat, ist ja immer mit solchen Phrasen konfrontiert, wenn man irgendwo ist. Sei es die gewisse Hunderasse, die klassifiziert wird. Nehmen Sie bitte mal einen Hund an Leine, das ist ein Kampfhund. Oder wenn der Hund gerufen wird und nicht gleich kommt, der hat aber keine Ohren. Es gibt ja immer so typische Aussagen. Wie gehst du mit solchen Aussagen um und hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man besser mit solchen ja unqualifizierten Aussagen umgehen kann?
Also, wie gehe ich damit um? Gar nicht. Also, sowas kommt an mich einfach gar nicht ran. Also, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren gelernt, so durchs Leben zu gehen, dass mich sowas so keiner anquatscht. Also, ich habe einfach rein körpersprachlich gelernt, der Welt da draußen zu erklären, ich halte ja keinen Smalltalk. Und wie kann man damit umgehen? Also ich sage zu meinen Kunden immer, weil viele ja ich dehne das mal ein bisschen aus. Viele kommen ja immer, was mache ich denn, wenn so einer kommt? Was mache ich denn, wenn der das und das und wenn das passiert? Ne? Also die Leute suchen immer nach Lösungen, wie soll ich mich verhalten? Und ich sage dann immer, also die regen sich dann über diese Menschen auf. Ne? Und ich versuche denen dann immer zu erklären, schau mal, du wirst das Gegenüber nicht ändern können. Also egal, was da für Phrasen oder Meinungen auf dich drauf zukommen, du kannst diesen Menschen jetzt in diesem Gespräch sowieso nicht ändern. Also das ist Quatsch. Also wenn der da irgendwie sagt, den Hund ist immer ein Kampfhund, das ist denen seine Interpretation, seine Meinung, woher auch immer, spielt ja gar keine Rolle. Und was ich dann immer zu meinen Kunden oder so immer sage, ist, merkt euch einfach nur einen Satz, sie wissen es nicht besser. Sie wissen es einfach nicht. Und dann hört auf, darüber nachzudenken oder den belehren zu wollen. Das ist Quatsch. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, mit euch selber zu arbeiten und zu lächeln und zu sagen, ja, okay, und ich gehe weiter. Das ist so auch wieder so eine Vorbildfunktion. Ich kann nicht die ganze Welt retten, aber ich kann mich ändern und dann wird sich mein Umfeld auch anpassen. Macht keinen Sinn. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Sie wissen es einfach nicht besser.
Sehr schön. Ganz toll erklärt und bin ich total unterstützend bei dir.
Danke.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast eine gewisse Haltung angenommen, dass du schon in deiner Körpersprache signalisierst, ja, ich habe keinen Bock auf Smalltalk. Hunde nehmen ja auch gewisse Körperhaltung ein, wenn sie in einem gewissen Stadium sind, ihren aktuellen Gefühlszustand zu zeigen und dies und das. Ist es für einen Hundebesitzer wichtig, den eigenen Hund in diesen Situationen zu kennen oder ist es wichtig, allgemein versuchen, spielerisch andere Hunde auch zu lesen und dies und das?
Ja, beides eigentlich. Also beides ist eigentlich wichtig, weil dadurch entstehen ja die ganzen Probleme, die da draußen bestehen. Also ich sage jetzt mal, Das größte Problem ja eigentlich so draußen in der Welt ist diese Fremdhundebegegnung. Ne? Also ich gehe jetzt spazieren und treffe jetzt einfach einen anderen Hund auf der anderen Seite. Da haben ja die meisten Menschen das größte Problem. Hm. Und wenn ich meinen Hund vernünftig lesen kann und zum Beispiel mal kapiere, dass ich einen anderthalbjährigen unkastrierten Rüden habe und in dem sein Leben gerade wichtig ist, sich fortzupflanzen oder Rivalen aus dem Territorium rauszubringen oder territoriale Hunde, was weiß ich, weil es ein russischer auf Chaka ist, dass ich dann einfach mal checke, was der gerade in dem los ist. Also ne, was hat der gerade für eine Lebensaufgabe? Und wenn ich dann noch ein Stückchen cleverer bin und das Gegenüber noch erkenne, dass der vielleicht gerade genau dieselbe Idee hat, dann verstehe ich zum Beispiel, dass ich einfach mal vielleicht zur Seite gehen sollte. Oder vielleicht den Weg vorne nicht links, sondern rechts gehe. Oder weißt du, also einfach mal so offenen Augen durchs Leben gehen und einfach von vornherein schon sehen, es macht gerade keinen Sinn, 1 Meter an diesem Hund vorbeizugehen oder es macht gerade keinen Sinn, Hallo zu sagen, weil die beiden sich da gleich weg auf die Nuss hauen. Oder rassebedingte Probleme, Hütehunde, die völlig aufgeregt sind oder was auch immer. Ja, das macht extrem Sinn, sich und seinen Hund kennenzulernen und das Gegenüber grob lesen zu können. Also es muss ja kein Hundetrainer werden, aber so grobe Sachen erkennt man mal. Also ich kann von 200 Metern erkennen, ob da jetzt ein Rüde kommt oder nicht. Also das sieht man halt. Ja.
Was ist denn deiner Meinung nach die allerwichtigste Fähigkeit, die man braucht als Hundebesitzer oder Hundeführer oder Hundeliebhaber, wie auch immer?
Das ist schwer, weil es halt so viele Sachen sind. Aber ich glaube, dass wo wir oft mit konfrontiert werden, ist, dass die Menschen sich selber erstmal kennenlernen. Also das ist zwar, hat jetzt nicht so viel mit dem Hund zu tun, aber meistens sehe ich halt Menschen und Familien, die mit sich selbst auch überfordert sind, mit ihrem Leben, mit generell irgendetwas. Und dann kommt halt noch das Ganze on top drauf, können Hunde nicht verstehen, haben keine Geduld, keine Zeit und so weiter. Aber ich glaube, der größte Punkt ist, wo ich immer wieder so das Gefühl habe, die sind mit sich selber noch nicht im Reinen. Und wollen dann halt jemand erziehen. Das ist halt schwer.
Also beginnt Hundeerziehung schon weit vor der Anschaffung eines Hundes mit einer Bestandsaufnahme des eigenen Lebens?
Ja, also das wäre jetzt ideal. Also das werden wir nie hinkriegen, aber wäre sinnvoll, ja. Ist ja auch wie mit Kinderkriegen. Es wäre halt sinnvoll, wenn ich einigermaßen mit mir selber schon mal klarkomme, bevor ich jetzt ein Lebewesen in die Welt setze oder mir hole und dann anfange, den zu erziehen, wenn ich selber noch nicht klarkomme. Aber ich glaube, das ist ein bisschen realitätsfremd, aber das wäre so ideal, ja.
Ja, aber ich mag es, wenn man auch mal über ideale Zustände spricht, auch wenn natürlich immer der realistische Bezug hergestellt werden muss. Aber ein Ideal muss ja dienen und für etwas gelten, um sich überhaupt jemals annähern zu können. Wenn wir das Ideal schon herabsetzen, dann macht es ja auch keinen Sinn.
Richtig.
Okay. Steve, es war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe jede Frage auf meinem Zettel von dir in einem Höchstmaß an qualitativen Inhalt beantwortet bekommen.
Danke.
Sehr schön. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe es extra ein bisschen kürzer gehalten als üblich, weil ich ja weiß, dass du jetzt schon die nächsten Termine auch anstehen hast.
Ja,
bald. Ja. Genau. Und dann möchte ich dir jetzt trotzdem noch die Möglichkeit geben, egal was du möchtest, an die Welt herauszugeben, konserviert im digitalen Podcast-Format für die Ewigkeit oder je nachdem, wie lange es noch Podcasts geben wird. Und ich möchte aber noch ganz, ganz spontan vorher, bevor ich mich verabschiede und du nochmal zum Schluss die volle Aufmerksamkeit in Bühne bekommst, dich einladen zu etwas. Und zwar, ich war ja heute Morgen schon laufen und wenn ich in Bewegung bin, habe ich immer die für mich besten Ideen. Gibt es ein Tierheim in deiner Nähe, was deiner Meinung nach enorm viel Unterstützung braucht?
Ja, eigentlich fast alle, sag ich jetzt mal. Ne? Also alle brauchen irgendwo Unterstützung. Aber bei uns in der Nähe ist halt unser städtisches Tierheim in Quedlinburg. Ne? Also die brauchen ja immer Hilfe.
Also, okay, dann möchte ich dich bitten, dass du mir dann mal per Instagram den Link schickst. Und ich mache jetzt den Vorreiter, ich mache jetzt die Vorbildfunktion, ist ganz spontan. Ich spende spätestens morgen 100 Euro an das Tierheim, was du mir schickst. Cool. Und jetzt ist jeder eingeladen, der diesen Podcast hört, auch etwas zu spenden? Und was für ein Hashtag nehmen wir für die Spende, für den Screenshot als Beweisfoto, Steve? Was für ein Hashtag? Wie können wir die ganze Sache verlinken? Oder sollen wir einfach eine Verlinkung auf deinen Kanal machen, auf deinen Instagram-Kanal? Hundetrainer Steve Keil.
Das ist mir eigentlich egal. Weiß nicht. Ich bin da nicht so fit mit den Hashtags. Okay. Weiß nicht, was man da...
Macht einfach, verlinkt einfach Hundetrainer Steve Keil. Ist auch in dieser Podcast-Episode alles verlinkt. Ich mache den Start. Ich mache einen Screenshot morgen von meiner Überweisung. 100 Euro. Schick dir das. Du darfst dann gerne reposten. Und so unterstützen wir das Tierheim, was du gerade gewählt hast. Und vielleicht kommen ja ein paar Euros mehr zusammen.
Ja, cool. Sehr, sehr geil. Finde ich richtig cool. Danke.
Okay. So, dann, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es war eins meiner Herzenthemen und es ist auch schön zu sehen, dass wir, auch wenn wir eigentlich über das Thema Hunde reden, so viele Parallelen zum Mensch immer rückschließen können. Weil das ist im Prinzip da, wo die Begegnung startet. Steve hat es super erklärt. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Teilt diesen Podcast, das ist das Wichtigste überhaupt. Teilt die Inhalte von Steve. Teilen hilft, teilen sorgt dafür, mehr Reichweite für diese sehr, sehr guten Inhalte zu generieren. Und damit sage ich Tschüssi, bis zur nächsten Episode. Und Steve, es ist nochmal deine Bühne.
Ja, was kann ich sagen? Also im Endeffekt eigentlich alle da draußen, die Probleme vielleicht haben mit ihren Hunden. Ja, es ist in Ordnung. Also gebt euch die Zeit und die Geduld, euch zu verändern und achtet mehr auf eure Hunde. Schiebt euer Ego mal zur Seite. Es geht nicht immer um euch, sondern achtet mehr auf eure Hunde. Holt euch Hilfe vor allen Dingen. Auch das ist immer ein ganz, ganz großes Problem, dass Menschen sich nicht eingestehen zu versagen. Also es ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Und bevor euch einen Hund holt, denkt zweimal mehr nach. Dankeschön.